Menschen werden im Netz an allen Ecken und Enden überwacht, getrackt und behelligt, vor allem in Diktaturen und autokratischen Staaten, aber eben auch in demokratischen Industrieländern. In den Jahren seit den Enthüllungen von Edward Snowden erleben verschlüsselte Kommunikationswerkzeuge großen Zulauf und auch die Präsidentschaft von Donald Trump hat dem nochmal Aufwind gegeben. Vor diesem Hintergrund müsste das Darknet eigentlich heute fast Mainstream sein, denn Rechner, die sich ins Darknet einklinken, sind durch nichts zu orten. Anbieter und Nutzer sind weitgehend anonym. Doch das Darknet hat einen sehr schlechten Ruf. Es gilt als Handelsplatz für Drogen und Waffen und gefilmten Kindesmissbrauch. Dabei ist das nur die halbe Wahrheit, wie jetzt einige Studien auch gezeigt haben und nahegelegt haben. Und wir sprechen daher jetzt hier im Breitband im Deutschlandradio Kultur fast mal eine volle Stunde über das Darknet. Was das ist, wie es funktioniert und welche gesellschaftlichen Vorteile es vielleicht auch bietet. Herzlich willkommen dazu im Breitband Deutschlandradio Kultur, am Mikrofon Philipp Banse und wie immer gibt es Gäste im Studio. Da ist zum einen Theresa Züger, sie ist Philosophin, Germanistin am Institut für Internet und Gesellschaft an der Humboldt-Universität hier in Berlin. Sie beschäftigt sich und forscht zu digitalen Formen des zivilen Ungehorsams. Ganz herzlich willkommen, Theresa Züger.
Dankeschön, hallo.
Dann ist ins Studio gekommen Christian Mier, Journalist und Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, einer Organisation, die sich für Pressefreiheit und verfolgte Journalisten einsetzt. Herr Mier, Sie schreiben auch selber über Überwachung, Zensurumgehung, Menschenrechte. Ganz herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Österreich ist René Meyerhofer, Chef des Institute of Networks and Security. Er forscht, wozu das Darknet so genutzt wird, betreibt auch selber einen eigenen Exit-Knoten. Was das ist, dazu gleich mehr. Erstmal ganz herzlich willkommen, Herr Meyerhofer.
Dankeschön und guten Tag hier aus Wien.
Ja, natürlich, die erste Frage muss lauten, alle von uns sind im Internet unterwegs. Frau Züger, welche Rolle spielt denn in Ihrem Alltag das Darknet?
Also in meiner persönlichen Nutzung spielt es jetzt nicht so eine große Rolle, aber das soll uns nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass das Darknet in ganz vielen anderen Ländern sehr rege genutzt wird und auch eine ganz wichtige Funktion erfüllt. Ich glaube, wir sind hier in der glücklichen Lage, dass wir eine relativ freie Presse haben und auch als Wissenschaftler keine Angst haben müssen, dass wir für unsere Forschung verfolgt werden. Und deswegen persönlich brauche ich das nicht, aber aus Forschungszwecken beschäftige ich mich eben mit dem Darknet.
Herr Mier, wie ist das bei Ihnen?
Also spielt in meiner persönlichen, privaten Nutzung eine große Rolle und es spielt auch in der beruflichen Nutzung eine große Rolle. Ich beschäftige mich schon lange mit den Themen, bin auch, bevor ich sozusagen hauptberuflich Menschenrechte bei Reporter ohne Grenzen verteidigt habe, als Journalist auch schon in autoritären und repressiven Ländern unterwegs gewesen, dort dazu gearbeitet und habe dort erfahren und gemerkt, dass Überwachung, glaube ich, das am meisten unterschätzte Bedrohung für Journalisten ist. Und ich nutze das tatsächlich sehr viel, sowohl mobil, indem ich Anwendungen auf dem Mobiltelefon habe, als auch stationär an meinem Desktop-PC, in erster Linie durch Tor.
Und Herr Meyerhofer, wie nutzen Sie das so im Alltag für sich privat, jetzt außerhalb der Forschung?
Also eben sowohl als auch privat. Fünf bis zehn Jahren inzwischen sind meine Browser standardmäßig am Desktop und Laptop so konfiguriert, dass beispielhaft Google, Facebook und andere solche Tracking-Netzwerke nur über Tor verbunden werden. Beruflich in der Forschung ist es interessant, weil jetzt eben, Sie haben schon erwähnt, auch durch die Enthüllungen von Edward Snowden die Verwendung dieser Themen wie Darknet, wie Tor einfach als Technologie jetzt stark nach oben geht und wir uns deswegen jetzt seit circa eineinhalb Jahren in einem bewusst mal auf zwei Jahre ergebnisoffenen angelegten Projekt an der Universität Linz befinden, so einen Tor-Exit-Knoten zu betreiben und einfach mit der wissenschaftlichen Neugier auch mal drauf zu sehen, wie wird es allgemein verwendet, wie verwenden andere es.
Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass auch die Wahl von Donald Trump zu mehr Verwendung von anonymisierten Netzverbindungen geführt hat. Ist das so? Können Sie das messen?
Es gibt verschiedene Arten, wie man das vielleicht messen könnte. Die ganz private Antwort ist, wenn man Messenger wie Signal zum Beispiel verwendet, das ist ein Secure Messenger, der jetzt ein bisschen Medienaufmerksamkeit auch bekommen hat, dann ist seit der Wahl von Donald Trump als US-Präsident, hat sich gefühlt die Anzahl meiner persönlichen Kontakte im Signal Messenger mehr als verdoppelt. Und das spiegelt sich auch bei anderen Kollegen aus anderen Ländern wieder. Und wenn wir uns ansehen, zum Beispiel gemessen direkt aus unserem Tor-Exit-Node, was geht denn jetzt so über Tor drüber ins ClearNet, also wo nur Endbenutzer nicht die Hidden Services verwenden, sondern ganz normale Web-Services. Wie viel davon ist verschlüsselt und wie viel ist unverschlüsselt? Und da sehen wir mit irgendwo so Oktober, November eine ganz starke Änderung, Verschiebung von zuvor in der Gegend von circa 60% unverschlüsselt auf jetzt unterhalb von 30%.
So, jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, um mal ein paar Fachbegriffe zu erklären und dieses ganze Prinzip Darknet mal technisch auch ein bisschen zu erläutern, damit die Zuhörer, Zuhörerinnen auch verstehen, worüber wir hier reden. Also das eine, das kann ich ja vielleicht mal beisteuern, ist das Web, was wir alle kennen. Das, denke ich, kann man Clear Web oder offenes Web nennen. Das sind halt Internetseiten, Webseiten, die man mit dem handelsüblichen Browser auf seinem Computer aufrufen kann, indem man einfach die Adresse oben eintippt, auf Enter drückt und die Webseite wird aufgerufen. Das ist, denke ich, bekannt. Da kann ich auch schnell klären, wem gehört denn diese Adresse, wer hat diese Adresse angemeldet, wo steht der Rechner, auf dem diese Webseiteninhalte gelagert sind. Dann gibt es als nächstes diesen Begriff, Herr Meyerhofer, Deep Web. Was hat es damit auf sich?
Mit Deep Web werden sehr oft einfach nur Webseiten oder Teile von Webseiten bezeichnet, die jetzt nicht durch die klassischen Suchmaschinen wie Google, Bing, Yahoo etc. indiziert sind. Einfach nur deswegen, weil man Zugangsdaten braucht, um an diese Teile zu kommen. Das geht los mit ganz normalen Webforen, wo man posten kann, und bis hin zu Paywalls von Medienanbietern, wo man einfach Zugangsdaten braucht. Aber natürlich im illegaleren Bereich zu den Foren, die bewusst geschützt sind, wo bewusst nur ausgewählten Personengruppen Zugang gegeben wird, um halt dort versteckt zu kommunizieren. Das hat jetzt mit Anonymisierungstechnologien im ersten Moment gar nichts zu tun, sondern einfach nur über diese ganz normalen Passwort-Zugangsbeschränkungen wird hier verhindert, dass es offen indiziert wird.
Also Büchereikataloge zum Beispiel gehören auch dazu, wo Google einfach nicht reinkommt und die Inhalte findet und sie uns nicht anzeigen kann. Das nennt man also Deep Web. Frau Züger, was ist denn dann das Dark Web?
Also als Dark Web bezeichnen wir einen ganz bestimmten Teil dessen, was Tor anbietet, nämlich nur die Hidden Services, also versteckte Dienste. Und das ist nur ein kleiner Bereich dessen, was Tor anbietet. Die Hauptaufgabe von Tor ist der Browser, den auch viele Menschen kennen und nutzen, der also das anonyme Browsen und Surfen im Netz ermöglicht. Das ist aber nicht das Darknet, sondern wirklich nur diese Hidden Services. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wir müssen auch dazu sagen, dass die Hidden Services im Moment ungefähr 3-6% des Traffics von Tor ausmachen. Also stehen in keiner Weise, also Tor allgemein steht in keiner Weise für das Darknet.
Also machen wir es doch mal ein bisschen praktisch. Also wenn ich in dieses Darknet rein will, dann ist das Erste, was ich mir runterlade, der Tor-Browser. Das ist ein modifizierter Firefox. Ich installiere mir den, die gibt es gratis, kann man sich runterladen, das ist in ein paar Minuten gemacht. Ich öffne den und dann sieht das ganz normal aus wie ein Browser. So, und dann, was mache ich dann?
Sieht am Anfang nicht ganz normal aus wie ein normaler Browser, weil sich im Prinzip erst aufbaut die Technik, die dahinter steht, die Anonymisierung am Ende erlaubt, weil das technische Prinzip ist ja jetzt ganz laienhaft ausgedrückt. Ich bin ja selber kein Techniker, ich nutze es nur viel und wir unterstützen das ja auch, weil wir selber einen Exit-Knoten betreiben bei Report ohne Grenzen. Aber es sieht am Anfang so aus, dass sich das erst aufbaut, aber dann ist es am Ende eigentlich ein mehr oder weniger normaler Browser und ich kann Adressen eingeben und suchen. Mit dem Unterschied, dass Spuren sozusagen verwischt werden.
Herr Meyerhofer, wenn dieser Browser geöffnet wird und er sich mit diesem Tor-Netzwerk verbindet, was passiert da genau? Was ist der Effekt für mich? Wo wähle ich mich da mit diesem Browser ein? Was ist Tor?
Tor ist ein sogenanntes Onion-Netzwerk, also ein Zwiebelschalenprinzip, bei dem jede Verbindung in der Standardkonfiguration dreimal verschlüsselt wird. Das heißt, wenn man jetzt über den Tor-Browser auf eine ganz normale Webseite drauf geht, dann läuft das über drei Zwischeninstanzen und das sind diese sogenannten Tor-Nodes. Die drei Instanzen kann man auch bezeichnen als diesen Entry-Node, den Middle-Node und den Exit-Node. Also der Entry-Node ist der, mit dem
also
sich
der Eingangsknoten, der Mittelknoten und der Ausgangsknoten.
Mein Tor-Browser verbindet sich mit diesem ersten, mit dem Eingangsknoten, dem Entry-Node, zählt aber gleichzeitig in der Kommunikation, in dieser Session, die hier aufgebaut wird, in der einen Sitzung, das kann man vielleicht als das Einwählen bezeichnen, teilt auch gleichzeitig mit, wer jetzt der zweite und wer der dritte Knoten im Bunde ist. Also der Client wählt das aus, der Tor-Browser. Und das macht er in der Standardkonfiguration einfach zufällig, dass er sich einen solchen Pfad auswählt und den auch immer wieder wechselt. Das heißt, es wird verschlüsselt. Einerseits einmal das normale Paket, sagen wir, man verbindet jetzt auf Facebook oder auf Google. Dann hat man da vielleicht schon HTTPS-Verschlüsselung. Diese Pakete werden verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des letzten Knotens, des dritten, des Exit-Nodes. Das wird dann noch einmal verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des mittleren Knoten, des zweiten. Und das schließlich noch einmal mit dem öffentlichen Schlüssel des ersten. Das Paket wird dann in diesen ersten, den Einstiegs-, den Entry-Node übermittelt. Der packt das mit seinem öffentlichen Schlüssel aus, findet dort drinnen, aha, ist wieder ein Tor-Paket, was da eingepackt ist, packt das aus, sieht, okay, geht an einen nächsten Knoten, weiß jetzt die Adresse des Middle-Nodes und kann das weiterleiten an diesen zweiten im Bunde. Der macht das genauso, packt aus, entschlüsselt und sieht, okay, ist nochmal ein Tor-Paket, bitte weiterleiten an den dritten. Der dritte, der sogenannte Exit-Node, kann das jetzt entschlüsseln und sieht, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter, es ist nicht noch ein Tor-Paket drinnen, sondern jetzt ist ein ganz normales HTTPS-Paket und das geht dann an den eigentlichen Zielserver im, was wir auch als ClearNet, als ClearWeb bezeichnen.
Und da vielleicht, um das nochmal zu erklären, weil es, glaube ich, immer relativ kompliziert, als Nicht-Techniker, ich habe da auch lange gebraucht, ich bin selber eigentlich Sozialwissenschaftler und
ja, dann mal los.
Aber versuche, sozusagen, wenn ich das mal versuche, in meinen Worten zu erklären, so als jemand, der Politik macht, ist es eigentlich, würde ich sagen, ein solidarisches Techniknetzwerk. Im Prinzip funktioniert es so, dass es so viele Exit-Nodes wie möglich gibt, die im Prinzip ganz, ganz einfach, die Informatiker, die werden mich jetzt bestimmt sozusagen mir eins auf den Deckel geben.
Das ignorieren wir jetzt. Ich beschütze sie. Pass auf sie auf.
Das ist gut, danke. Aber im Prinzip, dass ganz viele sozusagen Exit-Nodes nebeneinander geschaltet werden und dadurch, je mehr sozusagen dieser Tor-Knoten nebeneinander geschaltet sind und solidarisch zur Verfügung gestellt sind, am Ende die Spuren sehr schwer nachzuvollziehen sind, weil sozusagen die Daten über ganz, ganz viele verschiedene Rechner gejagt werden und durchgeschickt werden, am Ende kann die niemand mehr erkennen. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass es ganz, ganz viele Kapazitäten gibt, Exit-Knoten, die sozusagen den Solidaritätseffekt vergrößern.
Und der Effekt ist, wenn ich das richtig verstehe, ist A, dass die Webserver, die ich besuche, nicht sehen, mit welcher Nummer ich sie besuche. Es ist also schwer zu sagen oder fast eigentlich unmöglich zu sagen, okay, ein Überwachungsdienst überwacht eine bestimmte Webseite und zählt die Besucher, der sieht irgendwelche Nummern, aber diese Nummern sind eigentlich keiner natürlichen Person richtig zuzuordnen. Das heißt, wenn ich Seiten besuche, bin ich anonym. Und zweitens, wenn jemand sozusagen unterwegs die Pakete abfängt, weiß er auch nicht richtig, wohin gehen die eigentlich und von wem kommen sie eigentlich. Dann gibt es aber diesen ganz wichtigen Aspekt, den Theresa Züger angesprochen hat, diese Hidden Services, also diese versteckten Dienste, das sind eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, Webserver innerhalb dieses Tor-Netzwerks, also Server, die nicht wie Facebook und Google halt auch im normalen Clan-Web angeboten werden, sondern Server, die ausschließlich über dieses Tor-Netzwerk anzusurfen sind und ihre Dienste und Daten dort zur Verfügung stellen. Und bei denen ist doch der Effekt auch, dass wenn ich so einen Hidden Service anbiete, ich quasi Daten, Dienstleistungen, Fotos, Filme, wie auch immer anbieten kann für Leute, die den Tor-Browser nutzen. Aber niemand kann rausfinden, wo mein Server steht und wer diesen Server betreibt, nämlich ist. Genau. Ist das so richtig?
Das ist so richtig.
Vielleicht, und kurz, ist, ja? Vielleicht kurz zur Klarstellung. Also ein Hidden Service, wenn wir jetzt über Hidden Web, Dark Web sprechen, ist nichts anderes als ein HTTP, ein normaler Webservice. Ja. Der kann halt auch über das Tor-Netzwerk als Hidden Service angeboten werden. Und es gibt sehr viele Services, die machen beides. Beispielhaft Facebook, der wahrscheinlich größte Hidden Service, der ganz normal per HTTPS über jeden Browser erreichbar ist, aber halt auch einen Hidden Service anbietet, zum Beispiel um Zensur auf staatlicher Ebene zu widerstehen. Oder eben auch manche der sogenannten Secure Drop Sites, also Medienunternehmen, die das Einliefern von Dokumenten von Whistleblowern anbieten und das halt auch als Hidden Service machen, um die Kommunikation besser zu verstecken. Also es ist hier, vielleicht um das klarzustellen, kein Entweder-Oder, sondern als Hidden Service kann ein beliebiger Webserver kann auch als Hidden Service erreichbar gemacht werden, aber er muss natürlich dann vielleicht nicht normal erreichbar sein.
Genau, also WikiLeaks zum Beispiel macht das, um zu verhindern, dass man überwacht, wer bei WikiLeaks Daten abliefert und dergleichen. Nochmal zur Topologie, zur Größe, damit man eine Vorstellung bekommt. Wie groß ist denn das? Also wie viele Webseiten, Dienste habe ich in diesem Tor-Netzwerk? Wie viele Leute bewegen sich da? Wissen wir das?
Also die Frage, wie viele Menschen bewegen sich da, ist schon die schwierigere. Aber es gibt Studien dazu, die versucht haben, einen Einblick zu bekommen, wie genau das Darknet strukturiert ist. Und eine Studie aus dem letzten Jahr, 2016, hat ungefähr unter 6000 Dienste gefunden und auch versucht, diese zu klassifizieren, was nicht ganz einfach ist. Aber man konnte ungefähr die Hälfte von diesen Diensten in irgendeiner Weise in Bezug auf ihre Inhalte klassifizieren.
Und was dabei rausgekommen?
Dabei haben diese Forscher festgestellt vom King's College in London, dass ungefähr 1500 Seiten oder 500 Dienste von diesen gefundenen unter 6000 illegale Dienste anbieten. Einfach nur, damit man sich eine Größenordnung vorstellen kann. Es ist natürlich ganz schwierig, das mit ganz genauen Zahlen zu beziffern.
Also eine wissenschaftliche Unschärfe drin. Bevor wir über die Art der Webseiten und Dienste sprechen, die da angeboten werden, noch mal eine Frage an Sie, Amir. Wir wollen ja auch so ein bisschen den Leuten Mut machen, sich das mal anzugucken und vielleicht auch sich mit dieser Technik vertraut zu machen. Jetzt haben wir gesagt, wir installieren den Tor-Browser. Das kann jeder tun. Das läuft auf jedem Betriebssystem mehr oder weniger. Dann stellt man aber ganz schnell fest, dass die Webadressen ganz anders aussehen als die, die man kennt. Also das ist dann nicht mehr http://deutschlandradiokultur.de, sondern xy3, Komma wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber xy3l groß m.onion. So, das sind halt Adressen aus diesem Tor-Netzwerk, aber wie finde ich mich denn da zurecht? Wie finde ich da Seiten, auf die ich kommen will? Da gibt es ja keinen Google.
Ja gut, also ich muss sagen, ich nutze es vor allen Dingen sehr gezielt und insofern bin ich da der falsche Ansprechpartner, weil ich es wenig vielleicht für klassische Suche nutze, sondern das gezielte Bewegen und gezielt Seiten ansteuere und da weiß ich dann, wie ich da hinkomme. Da gibt es vielleicht bessere Ansprechpartner.
Genau, wie machen Sie das, Frau Züger?
Also es gibt verschiedene Wikis, die da angeboten werden, wo Seiten gelistet sind, ja, und verschiedene Indizes, die einem helfen, Seiten zu finden.
Also man kann auch im normalen Web einfach danach googeln. Also wenn man nach Facebook googelt und Tor-Adresse googelt, dann findet man schnell diese kryptische .onion-Adresse von Facebook und kann Facebook da einigermaßen anonym ansurfen. Wobei Facebook immer ein schlechtes Beispiel ist, weil wenn man sich da einloggt, ist sowieso der Ofen aus mit der Anonymität. Das nur so als Hinweis.
Ja. Facebook verwendet es nur zur Zensur, um die Zensur zu umgehen, nicht zur Stärkung der Privatsphäre.
Ja, ja, genau. Herr Mir, da können Sie ja mal kurz was zu sagen. Warum ist das wichtig, dass Facebook so einen Hidden Service im Tor-Netzwerk anbietet aus Menschenrechtssicht?
Na, also ich denke, es ist wichtig, weil natürlich Facebook in vielen autoritären Ländern eine Plattform ist. Ich meine, auch in Deutschland haben wir die Diskussion ja gerade, ist es eine Plattform, Medium etc. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall irgendwas dazwischen und es ist auf jeden Fall etwas, was ich als politische Öffentlichkeit beschreiben möchte und da, wo politische Öffentlichkeit stattfindet, weil Journalisten das als eine zentrale Vertriebsplattform für ihre Inhalte haben, sei es eine Nachrichtenagentur oder auch Bürgerjournalisten, die regelmäßig über politische Repressionen, über Korruption berichten, die sind natürlich Drohungen ausgesetzt und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, sich dort anonym bewegen zu können.
Und inwiefern, Herr Mayhofer, hilft mir das Dark Web dabei, wenn ich in China sitze oder in Syrien sitze oder in anderen arabischen Staaten, wo der Internetverkehr extrem überwacht wird und ich mit großen Repressionen zu rechnen habe, wenn ich Seiten aufrufe, die dem Regime nicht d'accord sind, inwiefern hilft mir Tor dabei oder so ein Hidden Service von Facebook dabei, trotzdem diese Dienste zu erreichen?
Also ich würde da vielleicht noch einmal einen Schritt zurückgehen, weil vorher kurz die Frage war, zu ermutigen, den Tor-Browser mal auszuprobieren und was da die Hürde ist. Die ist in der Tat ganz gering. Wenn man den Tor-Browser installiert, man braucht im ersten Moment einmal überhaupt nichts mit den Onion-Adressen zu tun haben, sondern man macht im Tor-Browser genau das, was man im normalen anderen Browser machen würde. Man geht auf Google, man geht auf Facebook, man geht auf die ganz normalen Webseiten, die man sonst auch ansurfen würde. Nur mit dem großen Vorteil, dass diese Webseiten, die Server, eben nicht automatisch mitbekommen, von wo aus man gerade jetzt unterwegs ist. Ob man jetzt gerade aus dem Mobilfunknetz unterwegs ist, in welcher Stadt man unterwegs ist und noch viele andere Daten. Das heißt, das ist für mich persönlich auch der Grund, jetzt automatisch, wenn ich diese Social Services verwende, das nur über Tor zu machen, um halt nicht noch zusätzliche Informationen über meine Bewegungsprofile frei auszuliefern.
Also ich würde gerne auch mal was zum Stichwort Ermutigung sagen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, wirklich auch sozusagen unter dem Stichwort Einfachheit und Usability ist, glaube ich, Tor im Vergleich zu anderen Verschlüsselungstechnologien und Anonymisierungstechniken wirklich ganz einfach Pillepalle zu bedienen. Das kann man nicht anders sagen, weil das ist ein großer Frust als jemand, der bei einer Menschenrechtsorganisation arbeitet, wie viele Leute, wie unbedacht die sich bewegen tatsächlich im Netz. Und PGP ist sicherlich eine Wissenschaft
also
für sich.
Also diese E-Mail-Verschlüsselung.
Aber Tor ist wirklich ganz einfach und fast geradezu selbsterklärend zum ersten Bewegen.
Also das ist sicherlich wichtig, der Hinweis, dass man diesen Tor-Browser eben nicht nur nutzen kann, um diese versteckten Dienste aufzurufen, sondern eben jede normale Webseite auch, dabei eben dieser Webseite aber seinen eigenen Standort und viele andere Sachen auch nicht offenbart. Aber wenn wir jetzt schon und so
nicht,
dazu aufrufen.
Nicht nur der Webseite nicht, sondern auch dem Internetprovider. Also wenn ein anderes Beispiel. Man möchte jetzt vielleicht vom eigenen Arbeitsplatz aus mal sich informieren über Krankheiten, über Schwangerschaft oder über andere Dinge, die jetzt vielleicht den eigenen Arbeitgeber nicht unbedingt was angeben hat, aber unterschrieben, dass jetzt alles, was man am Arbeitsplatz macht, mal potenziell geloggt werden kann. Mit dem Tor-Browser kann man jetzt auf Seiten gehen, die eben jetzt nicht durch das Unternehmen mitgeloggt werden können oder durch den nächsten Internetprovider oder in den verschiedenen Regimen vielleicht auch nicht staatlich direkt kontrolliert werden können. Und daher jetzt zu der Frage, wie hilft Tor jetzt vielleicht Dissidenten in China, indem sie auf ganz normale Webseiten wie Wikipedia oder andere soziale Netzwerke über den Tor-Browser gehen können und damit wahrscheinlich durch die chinesische Firewall und andere Zensurmaßnahmen durchkommen, beziehungsweise eben nicht im Log aufscheinen lassen, welche Seiten sie jetzt gerade angesehen haben. Das hat im ersten Moment noch gar nichts mal mit den Hidden Services zu tun, sondern die Hidden Services würden vielleicht dann interessant werden, wenn in solchen Regimen Server betrieben werden sollen, Serverdienste angeboten werden sollen, die nicht leicht aufspürbar sein sollen.
Also wenn ich in den Arabischen Emiraten einen Blog betreiben möchte, das
und den Blog nicht hoste auf blogger.com oder sonst irgendwo, sondern einen eigenen Server betreiben möchte und dort Spezialdienste
Land,
anbieten
Beispiel,
möchte, Land dort, wo es eben problematisch ist, dann würde ein Hidden Service verhindern oder es zumindest sehr schwer machen, dass dieser Server gefunden werden kann, wo der jetzt wirklich steht.
Also jetzt müssen wir trotzdem nochmal auf diese Frage kommen, die ich eben anschneiden wollte, weil wenn wir jetzt schon so dazu aufrufen und dazu ermutigen, dann müssen wir auch ganz kurz klären, es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, als Leute zu etwas zu ermutigen und sie in dem Glauben zu lassen, dass alles super sicher, super anonym und total safe und hundertprozentig wasserdicht und da könnt ihr machen, was ihr wollt und niemand kann euch entdecken. Da müssen wir nochmal.
Das funktioniert auch mit Tor nicht.
Genau, da müssen wir nochmal kurz darauf hinweisen, was sind denn, sag mal, die Grenzen von Tor? Also wo muss man aufpassen und sagen, okay, also es ist sehr, sehr schwer, euren Server zu finden. Es ist sehr, sehr schwer rauszufinden, wo ihr surft, was ihr ansurft. Aber es ist nicht komplett unmöglich. Was sind die Grenzen, Herr Mayhofer?
Ein global angenommener Angreifer. In der wissenschaftlichen Welt bezeichnet man es auch als den sogenannten Global Adversary. Also jemand, der alle oder einen großen Teil der Netzwerkverbindungen auf einmal überwachen kann. Das wären, wie wir jetzt wissen, die Geheimdienste der Five Eyes, NSA und andere, GCHQ, die man hier nennen kann. Wenn die jetzt sehr viele der Verbindungen überwachen können und sehen können, welcher Traffic geht denn jetzt von dieser Station zu der anderen Station, dann brauchen die den nicht automatisch entschlüsseln können, wie es ja bei Tor zum Beispiel dreimal verschlüsselt ist, um doch mit statistischen Mitteln feststellen zu können, okay, diese Verbindung geht jetzt wahrscheinlich von hier bis hier. Einfach indem man mitschaut, welche Pakete mit welcher Größe, zu welcher Zeit gehen denn jetzt so durchs Netz. Und wenn man da so lange genug mitschaut, dann kriegt man statistisch raus, okay, das ist wahrscheinlich, dass diese Quelle mit diesem Ziel kommuniziert, auch wenn es jetzt über drei Zwischenstationen geht. Das heißt, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit können solche wirklich in Überwachungsmechanismen gut ausgestattete Geheimdienstorganisationen einen gewissen Prozentsatz der Tor-Verbindungen de-anonymisieren, können herausfinden, wer kommuniziert mit wem. Nicht automatisch, was drinnen kommuniziert wird, aber zumindest wer mit wem. Das, was wir allerdings derzeit glauben in der wissenschaftlichen Community, ist, dass es zumindest nicht möglich ist, gezielt einzelne Verbindungen zu de-anonymisieren. Das heißt, wenn jetzt man gezielt herausfinden möchte, okay, von wo kommt jetzt diese eine Anfrage an den Webserver, dann schafft man das genau mit der Wahrscheinlichkeit, mit der man alle anderen vielleicht schafft, aber man kann nicht gezielt jetzt dem einen nachgehen. Man müsste alle drei Stationen, über die es geht, unter Kontrolle bringen, dann könnte man vielleicht den Weg zurückverfolgen. Aber nachdem es viele weltweit verteilt gibt, geht es eben mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, man kann, wenn es jetzt wirklich um Leib und Leben geht, muss man sich schon sehr genau überlegen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mich jetzt gerade erwischt, dass genau diese eine Verbindung vielleicht de-anonymisiert werden kann.
Aber das heißt, die Sicherheit ist nicht wie immer hundertprozentig, aber Herr Mier, Sie würden schon sagen, dass sie ausreichend ist, um vielen, vielen Menschen auch in anderen Zivilgesellschaften zu helfen.
Also hundertprozentige Sicherheit gibt es nie und auch journalistisch würde ich immer sagen, sozusagen die ganz wichtigen Informationen, wenn es möglich ist, die würde ich immer unter freiem Himmel und nie über einen Rechner, egal ob anonym, überbringen.
Gut, jetzt kommen wir mal zu den Diensten, die angeboten werden. Frau Zügler hat es schon gesagt, es gibt so einige Studien, die das mal so gut das eben geht, untersucht haben und die sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, aber so zwischen ein Drittel und die Hälfte der Dienste, der versteckten Dienste, die nur über das Darknet, nur über Tor angeboten werden, sind nach diesen beiden Studien, die wir da haben, die wir auch verlinken auf breitband.deutschlandradiokultur.de, sind illegaler Natur. Also da werden Waffen gehandelt, da werden Drogen gehandelt, da wird gefilmter Kindesmissbrauch vertrieben. All das, was man eigentlich nicht haben will. Jetzt frage ich mich, müssen wir das hinnehmen? Ist das, also weil jetzt kann man natürlich sagen, einige sagen, naja, das ist ja viel weniger, als wir gedacht haben. Wir dachten, das ganze Darknet wäre voll mit illegalen Inhalten, stellen fest, ups, es ist nur die Hälfte oder vielleicht noch ein bisschen weniger. Aber da frage ich mich, die positiven Effekte, über die gleich reden wir noch, aber müssen wir das hinnehmen oder kann man das vielleicht auch besser organisieren?
Das ist eine spannende Frage. Also das Darknet bringt ja in gewisser Weise diese beiden Extreme zusammen, nämlich diese beiden besondere Nutzungsmöglichkeiten des Internets, wenn es um anonyme Nutzungswege geht, nämlich dass einerseits ganz hilfreiche, lebensrettende Kommunikation ermöglicht wird und auf der anderen Seite eben Dienste angeboten werden können, die wir ziemlich schrecklich finden können. Und ich glaube, es ist schwer, deswegen davon eine Forderung abzuleiten, dass das Darknet deswegen geschlossen werden muss. Das würde doch weit über das Ziel hinaus greifen, aber es ist natürlich eine Herausforderung auch für Ermittlungsbehörden, da neue Wege zu finden, um Ermittlungsverfahren anzustreben. Aber bis jetzt zeigt sich, dass diese neuen Wege ja auch gefunden werden.
Genau, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ich würde nochmal kurz nachfragen. Also die Tor-Community argumentiert ja immer, wenn sie auf diese offensichtlich kriminellen Seiten angesprochen werden. Ja, sagen sie, die gibt es natürlich. Das streitet eigentlich niemand ab. Das kann sich jeder angucken. Das sind ganz normale Webseiten. Da kann man Verkäufer auch bewerten. Da kann man Waffen kaufen, Drogen kaufen, bestellen. Die kommen per Post. Das ist so wie jeder übliche Versandhandel eigentlich organisiert. Und dann sagt die Tor-Community, ja, aber unser Tor, unser Darknet ist nichts anderes als ein Hammer, ein Werkzeug. Man kann in den Baumarkt gehen und rauskommen und jemanden damit den Kopf einschlagen. Man kann aber auch nach Hause gehen und damit einen Kaninchenstall bauen.
Ja.
Zieht dieses Argument, dieses Werkzeugargument in Ihren Augen?
Ich finde es nicht so gut, dieses Argument, weil ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Tor bietet eine Infrastruktur und das ist als Technologie eben nie ein völlig neutrales Werkzeug, sondern dadurch werden bestimmte Nutzungen wahrscheinlicher gemacht und andere Nutzungen unwahrscheinlicher. Und wie gesagt, im Fall von Tor werden hier ganz starke Extreme zusammengebracht in dieses Nutzungsspektrum. Und ich glaube, diese Community ist auch aufgefordert, weiter darüber nachzudenken. Und das verstehe ich nicht als direkte Kritik, sondern eher als Ermutigung, weiter darüber nachzudenken, wie man noch besser Dienste anbieten kann, die gewünschte Nutzung befördern und Nutzungen, die wir für schädlich halten, schwieriger machen. Und das wird sich zeigen, inwieweit das möglich ist. Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht aufhören, über Technologie nachzudenken und sagen, jeder, der Technologie erfindet, hat dann nichts mehr damit zu tun. Sondern es werden eben bestimmte Handlungen in diesem Medium wahrscheinlicher gemacht und andere unwahrscheinlicher.
Herr Meyerhofer, gibt es Ideen, wie man, sagen wir mal, die negativen Nutzungsformen zurückdrängen könnte? Sei es jetzt irgendwie durch soziale Anregungen, Kontextstrukturierung oder durch technische?
Also ich meine, Kriminalität gibt es da, glaube ich, tatsächlich so lange, wie es die Menschheit gibt und die wird es immer geben. Aber ich glaube, tatsächlich ist die Antwort, und da habe ich den Eindruck, gehen ja auch die Strafverfolgungsbehörden den Weg und auch nicht so schlecht, was ich so mitbekomme, besser als bei der Debatte um Fake News, um mal eine andere Debatte da aufzubringen, habe ich den Eindruck, da sind die Strafverfolgungsbehörden tatsächlich so gut, dass sie sozusagen darüber nachdenken, wie ermittle ich denn gegen Drogendealer im Dark Web und bauen da tatsächlich auch Kompetenzen auf. Und ich glaube, das ist vermutlich das Einzige, was aus einer menschenrechtlichen Sicht der gangbare Weg ist, weil ein Verbot der Technik wird zu nichts führen. A und B wäre das auch fatal für alle, die das nutzen, um ihre Menschenrechte zu schützen und die Wahrnehmung und die Ausübung ihrer Menschenrechte.
Herr Mayhofer, wie geht denn das? Also jetzt haben wir gehört, ich kann im Dark Web einen Server anbieten, einen Service anbieten, einen sogenannten Hidden Service. Ich kann darauf Software installieren, ich kann darauf eine Shop-Software installieren, ich kann da Waffen anbieten, Drogen anbieten und niemand kann eigentlich feststellen, wem gehört dieser Server? Wo steht dieser Server? Wer besucht diesen Server? Und trotzdem beobachten wir ja, Herr Mier hat es angesprochen zuletzt oft öfter, dass Menschen, die da Waffen, Drogen etc. anbieten im Dark Web, ermittelt und festgenommen werden. Also der Mensch, der die Waffe für den Münchner Attentäter gekauft hat, der wurde festgenommen und auch einige andere. Wie geht das technisch? Also irgendwie muss man ja schon auf die Schliche kommen.
Es kommt wieder zurück zur Definition zuerst einmal, was ist denn jetzt eigentlich gute und was ist böse Verwendung? Und das ist eine Definitionsfrage, die durchaus in verschiedenen Kultur- und Rechtsregionen anders gesehen wird. Also Tor ist eine Technologie, die, denke ich, ein Grundprinzip des Internet ins Maximum treibt, nämlich ein offenes Netz, in dem es keine zentrale Kontrolle gibt, was da jetzt transportiert wird. Und Tor führt das einfach so weit aus, dass es nur mehr schwer möglich wird, auch mit technischen Maßnahmen so eine Kontrolle durchzuführen. Aber wenn man jetzt aus diesen mehreren tausend Hidden Services hernimmt, das sind wahrscheinlich die meisten, haben gerade mal ein paar Seiten, wo irgendwer so seine Ideen versucht zu publizieren, wer auch immer sich dafür interessiert. Ein paar sind so Umschlagplätze und dann gibt es die großen wie Facebook selbst. Das heißt, man kann jetzt schwer urteilen, was ist denn jetzt über alles drin und ob jetzt Facebook gute oder schlechte Verwendung ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich würde sagen, genauso wie es in der realen Welt Umschlagplätze gibt, die oft in Parks sind, die mit technischen Maßnahmen man versuchen kann zu überwachen, über Kamerasysteme, über Mikrofone oder eben über Polizeipräsenz. Genauso ist es auch im Internet. Es gibt hier die Plätze, die halt jetzt als Darknet, Dark Web bezeichnet werden, die vielleicht eben derzeit nicht so gut überwachbar sind, wie es die auch in der realen Welt gibt. Und die ziehen natürlich jetzt vielleicht verstärkt auch solche Tätigkeiten, solche Kommunikation an, die im überwachten Bereich nicht in der Form stattfinden würde. Wie geht das jetzt überhaupt, dass man da ausforscht? Und ja, ich war in Kontakt mit hier Kollegen aus der Exekutive, die involviert waren in das Ausheben von Silk Road, also dem einen ganz großen Drogen- und Waffenumschlagplatz, den es bis vor einiger Zeit im Dark Web gegeben hat. Ich darf natürlich keine Details nennen, aber im Wesentlichen war das ganz normale, sehr solide, sehr gründlich durchgeführte Polizeiarbeit. Da geht es halt darum, Kontakte aufzubauen. Da geht es halt vielleicht darum, das zu infiltrieren und sich selbst einzuschleusen in diese Netzwerke und dann herauszufinden über die anonymen Kommunikationswege, von wo kommen denn die Waren, wo geht das Geld hin. Also die alte Weisheit, follow the money, funktioniert natürlich genauso wie im Darknet, weil irgendwann wird das Geld, das vielleicht über Bitcoin und andere digitale Mechanismen übermittelt wird, irgendwann wird das in der realen Welt auch mal wieder ausgegeben. Und dann schlägt ganz normale Polizeiarbeit auf und genauso wird es, so wie ich das von Kollegen mitbekomme, auch inzwischen verstärkt praktiziert.
Also da kann man vielleicht auch nochmal einen Tipp geben, einen Filmtipp. Die ARD hat da, finde ich, einen sehr sehenswerten Dokumentation zugemacht. Vor kurzem, können wir vielleicht verlinken, gibt es noch in der Mediathek und die Kollegin hat auf ganz simple Wege Kontakt aufgenommen zu einem Menschen, der im Dark Web Drogen verkauft. Der hat sie einfach angeschrieben in dem Shop, den er da anbietet und gesagt, du, ich würde gerne mal mit dir reden, ich bin Journalist. Und dann war er erst ein bisschen misstrauisch und dann hat sie einfach ein Foto geschickt von Mikrofonen mit ARD-Windschutz und das hat ihm irgendwie gereicht, um sich mit ihr zu treffen. Und die haben sich dann auf der Autobahn getroffen. Also da, glaube ich, gibt es ganz normale, simple Wege, Kontakt aufzunehmen, sich auch in die Netzwerke reinzubewegen, wie Sie das ja eben auch beschrieben, Herr Mayhofer, auch wenn das jetzt nicht immer so einfach sein mag wie in diesem Fall. Haben Sie zu diesen Kriminalitätsaspekten noch was auf dem Herzen? Gibt es da noch was zu sagen? So aus der Runde?
Ich kann ein paar Zahlen einstreuen.
Ja.
Wir betreiben unseren Exit-Node. Also Exit-Node ist ja der letzte Knoten, wenn man jetzt Tor verwendet, nicht für Hidden Services, sondern ins ganz normale Web zu gehen, hat ja die spezielle Position, dass alle anderen Services, die eben angesprochen werden. Also wenn jetzt jemand auf Google, Facebook und andere Services geht, dann sieht es für diese Server so aus, als käme der Zugriff zuerst einmal von unserem Exit-Knoten, okay, wenn der halt zufällig ausgewählt wurde, um da hinzugehen. Das heißt, wenn jetzt irgendwas Illegales dort drüber läuft, dann sieht es auch im ersten Moment so aus, als wäre das von unserem Rechner aus passiert. bis wir dann erklären, okay, nein, wir haben das weitervermietet, kommt nicht von uns, kommt aus dem Tor-Netzwerk. Und seit wir das jetzt seit 19. November 2015, also jetzt ein gutes Jahr in Betrieb haben, haben wir 154 solche sogenannten Abuse Reports bekommen, also eine Beschwerde, dass da irgendwas passiert wäre über unsere IP-Adresse, über unseren Knoten, was jetzt vielleicht als illegal wahrgenommen wird.
Wie zum Beispiel, was sind das
so? Nämlich 95 von diesen 154, der größte Teil ist einfach nur ganz normale Brute Force Login-Versuche, dass in den WordPress oder andere Webpages jemand Username und Passwortkombinationen stupide ausprobiert.
Okay.
Wenn man starke Passwörter hat, kein Problem. Leicht kleine Aktivität mit Spam-Postings in Foren, nur ganz wenige Probleme mit Denial of Service, nämlich 4 aus diesen 154, und generell haben wir nur in 3 Fällen bisher überhaupt wirklich Kontakt mit der Exekutive gehabt.
Okay, kommen wir mal zu den etwas lichteren Seiten dieses Dark Webs. Wir haben das kurz schon angerissen. Mir beschreiben Sie doch mal, welche Rolle das Dark Web für Menschen in, sagen wir mal, repressiven Staaten hat. Journalisten, Blogger, Menschenrechtsaktivisten. Wie nutzen die das? Was nutzen die da?
Also zunächst mal muss man ja wissen, dass tatsächlich Journalisten und Blogger ganz gezielt auch durch Überwachungsmaßnahmen angegriffen werden. Sie haben ja vorhin diese Dokumentation der ARD auch erwähnt, dort wurde auch ein syrischer Geheimdienst Mitarbeiter sozusagen kam dort vor das ist ein Fall auch von Reporter ohne Grenzen, den betreuen wir de facto, diesen Whistleblower gerade hier in Deutschland, und auch wegen seiner Äußerung wissen wir, dass ganz gezielt Journalisten, Bürgerjournalisten, Aktivisten überwacht werden. Das ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass das nicht nur eine Massenüberwachung ist. Aber wir wissen tatsächlich, dass Journalisten, auch Bürgerjournalisten in einem Land wie Syrien, wenn wir dort bleiben, tatsächlich, wenn sie über diesen Konflikt berichten wollen, über den Krieg berichten wollen, im Prinzip zum Ziel werden der Kriegsparteien. Weil in Syrien ist es so, dass Bürgerjournalisten, Journalisten von den Kriegsparteien versucht, eine Parteinahme verlangt wird. Das heißt, wenn du nicht für uns bist, dann bist du gegen uns. Und gerade deswegen ist es dort wichtig, wenn man sich nicht in diese Parteinahme hineindrängen lassen möchte und die Informationen über diesen grausamen Krieg, der dort eben Tag für Tag noch stattfindet, der Weltöffentlichkeit darstellen möchte, da ist es überlebenswichtig, im wahrsten Sinne des Wortes, solche Techniken nutzen zu können. Und wenn man es mal in Zahlen global ausdrückt, wenn man mal sieht, wie wichtig ist Überwachung letztlich. Wir haben mal vor 2 Jahren oder 3 Jahren eine so interne Auswertung gemacht all unserer Nothilfefälle. Wir haben ja neben der politischen Arbeit eine ganz praktische Hilfsarbeit, wo wir verfolgten Journalisten helfen. Und wir haben so roundabout dabei herausgefunden, dass von den knapp 500 Nothilfefällen, die wir weltweit hatten, ungefähr mehr als die Hälfte, knapp etwas mehr als 50% Journalisten in eine Notsituation geraten sind, weil sie überwacht wurden. Das heißt, sie wurden gefoltert und sie wurden verhaftet. Und das sozusagen im Umkehrschluss zeigt, glaube ich, illustriert ganz gut, warum das so überlebenswichtig ist. Und deswegen versuchen wir natürlich auch darüber aufzuklären und auch Journalisten gerade in solchen Ländern zu motivieren, das zu nutzen.
Und nutzen diese Leute in der Regel, sagen wir mal, diesen Service, ich verschleiere meinen eigenen Internetverkehr, also ich bin unsichtbar für Seiten, die ich besuche, oder nutzen Aktivisten, Blogger auch diese versteckten Services, die es wirklich nur im Dark Web gibt?
Also in erster Linie, unserer Erfahrung nach, ist es tatsächlich, dass sozusagen die normale Nutzung einfach nur verschleiern.
Okay. Frau Zücker, Sie haben mal gesagt, diese Verschlüsselung insgesamt, aber auch die Nutzung des Darkwits sei ein Akt des zivilen Ungehorsams. Was meinen Sie damit?
Das kann man nicht so ganz allgemein sagen, aber was ich damit meine, ist, dass die Entwicklung des zivilen Ungehorsams im Web eigentlich immer Hand in Hand gegangen ist mit der Entwicklung von Verschlüsselungstechnologien und dass die eine wichtige Rolle gespielt haben, weil sie gerade in autoritären Regimen erst die Möglichkeit für zivilen Ungehorsam bieten, aber auch in so zum Beispiel wie von dem von Edward Snowden eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Ohne die Verschlüsselungstechnologien, und das hat er selber auch sehr deutlich gesagt, wäre sein Akt des Whistleblowings nicht möglich gewesen in der Form. Und das zieht sich so durch die ganze Geschichte, dass immer wieder Verschlüsselungstechnologien eine große Rolle gespielt haben. Und auch über Tor selber kann man das sagen. Also auch wenn Tor nicht in einem Akt des zivilen Ungehorsams entwickelt wurde, weil es keinen Rechtsbruch dargestellt hat, sondern es wurde unter ganz normalen Bedingungen entwickelt, ist es in vielen autoritären Regimen immer noch untersagt, so einen, also einen Browser wie Tor zu benutzen, um anonym im Netz zu surfen. Ja, damit ist das selber ein Akt des Ungehorsams, sich also auf diesem Wege zu informieren.
Also ich sehe, also finde ich ja sofort nachvollziehbar, wenn Menschen in, ja, keine Ahnung, arabischen Staaten, China, Syrien etc., wo Russland womöglich auch, diese Dienste nutzen, um nicht entdeckt zu werden oder zu verschleiern, was sie so im Netz machen. Das ist sofort nachvollziehbar. Wie ist denn das in Deutschland? Also da, meine, das ist jetzt ja hier unser Publikum, das jetzt zuhört. Wir haben das am Anfang schon gesagt, Herr Meierhofer hat das gesagt, man kann den Tor-Browser einfach ganz normal nutzen, um halt auch völlig legitimen und legalen Diensten zu verschleiern und zu verheimlichen, wo bin ich, von wo komme ich, wer bin ich, welche Nummer habe ich gerade im Netz. Aber wie ist denn das mit Journalisten hier? Mir würden Sie sagen, dass auch Journalisten in Deutschland diese Technik nutzen sollten?
Sollten sie. Das ist, glaube ich, eines der größten Frustthemen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass ich das Gefühl habe, die Sensibilität ist hier eigentlich auch sehr gering ausgeprägt, weil eben leider doch immer noch sehr stark dominiert so dieser Diskurs, ich habe ja nichts zu verbergen. Und ich glaube, eine der größten Erkenntnisse von Edward Snowden war ja, die Bedeutung der Metadaten herauszuarbeiten und dass das klar geworden ist, also dass für Geheimdienste weniger der Inhalt interessant sind, sondern das herauszufinden, wer wann wie mit wem kommuniziert hat. Und das erlaubt ja Tor letztlich. Und deswegen glaube ich, hat das auch hier eine Bedeutung, weil wir ja auch wissen, dass auch der Bundesnachrichtendienst zum Beispiel als ein Auslandsgeheimdienst offenbar ja auch im Inland überwacht. Deswegen hat Reporter ohne Grenzen vor anderthalb Jahren ja den Bundesnachrichtendienst verklagt, weil wir genau dagegen klagen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch sehr ratsam für Journalisten, hier das zu verwenden.
Sie haben jetzt das Beispiel von Ihren Betreuungsfällen weltweit genannt, dass eben viele, sagen wir mal, zu Opfern und zu Zielen repressiver Gewalt geworden sind, weil sie überwacht wurden. Gibt es solche Fälle auch in Deutschland, wo man weiß, Journalisten hatten Probleme, sind angesprochen worden, keine Ahnung, sind irgendwie in Probleme geraten, weil ihr Verkehr, ihr digitalen Spuren überwacht wurden?
Ich glaube nicht in der Dimension. Es gibt Fälle wie Susanne Kölbel vom Spiegel, wo bekannt geworden ist, dass sie durch den Bundesnachrichtendienst überwacht wurde. Und das ist sozusagen einer der wenigen, glaube ich, gut dokumentierten Fälle, aber das ist, glaube ich, in keiner Weise vergleichbar, weil am Ende haben wir ja einen Rechtsstaat hier in Deutschland, am Ende haben wir ja auch Geheimdienste, die sozusagen bei aller Kritik, die man an vielen üben kann, ja trotzdem am Ende irgendwie sich in einem rechtsstaatlichen Umfeld bewegen, und auch wir sind ja nicht für die Abschaffung der Geheimdienste, es geht nur darum, dass die sich an Gesetze halten sollen. Aber ich glaube, es ist ein erheblicher Unterschied zwischen autoritären Regimen und repressiven Ländern und Deutschland.
Was gibt es denn so an, sagen wir mal, diese kriminellen, illegalen Dienste, die dort angeboten werden, ohne dass festgestellt werden kann, wem gehört der Server, wo sitzt der Server, das haben wir genannt. Aber was gibt es denn so für ermunternde, positive Dienste, Beispiele, die da im Dark Web angeboten werden? Also jetzt mal von denen, die wir genannt haben, also wie Facebook, Spiegel, keine Ahnung, andere, die auch im normalen Web mit normalen Browsern anzusurfen und zu besuchen sind, dass die ihre Dienste auch im Dark Web anbieten. Gut, das haben wir gehört. Aber mich würde nochmal interessieren, was gibt es denn für Dienste, wo man sagt, jo, das ist interessant, das ist wichtig, das ist sinnvoll und die gibt es jetzt nur im Dark Web?
Ich würde vielleicht einen Messenger nennen hier. Nicht eine klassische Webseite, die jetzt erreichbar ist über einen Hidden Service, sondern aus meiner Sicht sehr viel interessanter. Wir haben jetzt in den letzten 12 Monaten gesehen eine starke Zunahme von auch jetzt öffentlicher Wahrnehmung, dass Nachrichtendienst, Instant Messenger, also ob das jetzt ein WhatsApp ist oder was ähnliches, dass die natürlich überwacht werden, dass die aufgezeichnet wird. Und wir sehen einen Anstieg der Verwendung von den besseren Diensten, Signal, Wire, und da gibt es ein paar andere, die hier vielleicht zu nennen sind, die gut verschlüsseln zwischen den Parteien, dass jetzt niemand mehr so leicht mitschauen kann, was wird denn jetzt wirklich an Bildern, an Nachrichten, an vielleicht Audio-Video-Kommunikation hier übertragen. Aber die Metadaten sind immer noch ganz offen. Wer mit wem kommuniziert, wer wie oft, wann kommuniziert. Und da gibt es jetzt eben neue Versuche, die sich genau solche Tor-Hidden Services zunutze machen. Zum Beispiel der Ricochet-Messenger, der im Wesentlichen auf jedem Mobiltelefon einen Hidden Service aufmacht und dann eben über diesen Hidden Service Instant Messaging macht. Und dann das Tor-Netzwerk so verwendet, dass diese Metadaten, die eben gerade erwähnt wurden, nicht mehr so leicht auftauchen. Dass man auch nicht mehr so leicht überwachen kann, wer wann, mit wem, wie oft kommuniziert. Und das wäre aus meiner Sicht eine ganz spannende Verwendung von Tor als Basistechnologie, um das bisher eigentlich nicht wirklich diskutierte und schon gar nicht gelöste Problem der Metadaten, die auch kritisch sein können, mal anzugehen, hier mal einen Schritt nach vorne zu gehen.
Und der läuft auf jedem Smartphone?
Ich würde jetzt im Moment noch niemanden empfehlen, Ricochet produktiv zu verwenden für die wirklich wichtigen Daten oder wenn es auch um Leib und Leben geht. Es ist derzeit ein, ich würde es mal sagen, frühes Projekt, aber es gibt es, glaube ich, für Android, es gibt es für verschiedene Desktop-Betriebssysteme. Und ich beobachte das jetzt seit einigen Monaten und finde diese Art von Entwicklung sehr interessant. Also es könnte sein, dass vielleicht in 6 bis 12 Monaten das produktiv einsetzbar ist. Also sobald das vielleicht eine dritte Partei mal unabhängig verifiziert hat, was da wirklich, ob das alles korrekt implementiert ist, ob da keine unbewussten Fehler oder vielleicht bewusste Hintertüren drinnen sind, dann kann man vielleicht so eine Empfehlung aussprechen. Aber es zeigt aus meiner Sicht die neue Art, die sich jetzt nicht erst seit Snowden, aber verstärkt jetzt in den letzten Jahren ergeben hat, auch über dieses Problem der Metadaten nachzudenken. Und Tor könnte als Infrastruktur hier eine mögliche Antwort liefern.
Herr Mir, was mich nochmal interessieren würde, wir reden jetzt ja immer als Motiv für die Nutzung dieser Technik, sagen wir mal, nennen wir staatliche Überwachung mehr oder weniger. Gibt es noch andere Motive, die Journalisten dazu, oder vielleicht auch nicht nur Journalisten, sondern insgesamt Menschen dazu bewegen sollte, diese Technik mehr einzusetzen?
Naja, klar, es gibt natürlich zum einen auch Überwachung durch Unternehmen und erst recht in autoritären und repressiven Ländern arbeiten Unternehmen und Staaten auch sehr eng zusammen. Insofern, da kommt das sozusagen schon zusammen. In Aserbaidschan gibt es ein größeres Ölunternehmen, Soka, wo auch Überwachungsfälle bekannt sind zum Beispiel. Da kann man das gar nicht trennen. Aber auf einer übergeordneten Ebene ist ja Privatsphäre jetzt nicht nur etwas ein Recht von Journalisten, sondern das in Artikel 9, glaube ich, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein Menschenrecht. Und insofern ist das letztlich etwas, was für jeden Menschen und Bürger wichtig ist.
Und sehen Sie denn, also ich meine, das Darknet, das gibt es ja schon länger jetzt. Ne? Wenn wir mal so ein bisschen nach vorne gucken, lange war ein Problem, so ganz banal, ist es furchtbar langsam, wenn man Tor nutzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Aber das ist für viele schon noch immer die erste Erfahrung, dass es sehr, sehr langsam ist, wenn man das nutzt. Also viel langsamer in der Regel als das, was man sonst so kennt. Aber mal so in die Runde gefragt, wo sehen Sie denn so die Zukunft dieser Technologie? Also Herr Meyerhof hat das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es durchaus Basistechnologie sein könnte, um Probleme zu lösen, die wir heute mit anderen Massentechnologien haben, also Metadatenverschleierung bei Instant Messengern, die ja Milliarden von Menschen nutzen. Das finde ich einen interessanten Aspekt, dass diese Technik da zum Einsatz kommen könnte, um dieses bisher ungelöste Problem anzugehen. Sehen Sie noch andere Wege, wie das vielleicht auch so massenhaft attraktiver werden könnte?
Also vielleicht zwei verschiedene Wünsche. Nein. Also der eine wäre, dass generell noch mehr Menschen Tor nutzen, weil es auch eine Frage der Loyalität sein kann. Je mehr Menschen Privatsphäre wichtig finden und Tor benutzen, umso unverdächtiger wird es nämlich auch, dass Menschen anonym im Netz sind. Und damit kann man ja im Grunde ein Stück weit Loyalität auch zeigen für die Regionen, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt, sich im Netz zu bewegen. Das ist das eine, also die Tornutzung, was noch nichts mit dem Darknet zu tun hat, um das nochmal zu wiederholen. Und was Hidden Services angeht, kann ich mir schon auch vorstellen, dass immer mehr Bedarf gesehen wird, eben nicht so leicht auffindbare Dienste anzubieten.
Aber was könnte das denn sein?
Ich kann mir schon vorstellen, dass das stärker im journalistischen Bereich in verschiedenen Regionen auch immer weiter genutzt wird. Ich denke, auch die Tendenz, dass ja auch sehr etablierte Seiten wie Facebook, wie wir auch schon darüber geredet haben, und andere Dienste sich im Darknet bewegen, dort abgonnen haben, wird dazu führen, dass immer mehr Dienste auch einen Darknet, einen Hidden Service anbieten. Und das kann ich mir gut vorstellen, was da vielleicht auch das Bild, was wir von dem Darknet oft vermittelt bekommen, nochmal ein ganzes Stück verändern könnte.
Weil das ist ja so ein bisschen die Vision, die ich bei vielen immer raushöre, ist, dass das Internet, so wie wir es kennen, oder vielleicht das World Wide Web, so wie viele das jetzt kennen, am Anfang ganz frei, jeder hatte Zugang, ganz unkommerziell, genau. Es gab wenig Zentren so struktureller Macht. Und über die Jahre hat sich das halt geändert, Monopole sind entstanden, kommerzielle Interessen sind sehr, sehr stark ins Spiel gekommen. Und bei vielen höre ich dann immer so raus, dass dieses Dark Web mit den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt hier auch beschrieben haben, so eine Renaissance dieses eines freien unreglementierten Netzes ist, was ja oder sein könnte zumindest, was dieses kommerzialisierte Netz, so wie wir es jetzt kennen, vielleicht sogar einmal ersetzen könnte. Sehen Sie das so? Gibt es da jemanden in der Runde, der das unterschreiben würde?
Also ich würde generell ein bisschen Pathos in der ganzen Debatte rausnehmen, wenn man über Technik redet. Und ich glaube, ich war auch noch nie ein Anhänger davon, irgendwie, dass das Internet irgendwie sozusagen so ein großer Freiraum war. Ich meine, es war am Anfang, das ist hier eine Binsenweisheit in der Rechnung, es war eine militärische Erfindung letztlich und also sehr stark Interessen geleitet. Und ich würde eher anders formulieren, das kann helfen, diese Technik, die von Anfang an Interessen geleitet war, als einen Freiraum zu nutzen, aber alles mit etwas weniger Pathos und ganz nüchtern betrachten.
Okay, dann machen wir es mal ganz nüchtern. Braucht das Darknet vielleicht einen neuen Namen?
Also,
weil ich finde, dieser Name, der ist schon schwierig.
Ja, ja, also es geht damit ja auch so eine gewisse Mystifizierung einher, die auch in jedem Bericht über das Darknet nochmal unterstrichen wird, dass mindestens ein Code über einen Rechner läuft und jemand mit einer Maske auftritt. Und das finde ich durchaus problematisch, dass so wenig über Fakten und die eigentliche Sachlage diskutiert wird und deswegen auch sehr viele Dinge immer in einen Topf geworfen werden und dem Darknet deswegen auch so ein allgemein schlechter Ruf verpasst wird. Ich glaube, wir müssen uns da schon einige Probleme genau ansehen, aber eben dieser Name und auch die damit einhergehende Mystifizierung ist doch ein ganz schönes Problem.
Herr Meyerhofer, sehen Sie in dem Darknet so ein neues Internet?
Ich plädiere auch dafür, den Namen eher Hidden Services zu verwenden als Darknet.
Das ist jetzt aber auch nicht viel besser, muss ich sagen.
Nee, sehe ich auch.
Aber auch deswegen, weil neben den aktuellen Entwicklungen zu Instant Messengern und Metadaten bei Instant Messengern, die ich sehr interessant finde, sehe ich vor allem ein Thema, diese Frage der Metadaten und damit der vielleicht Hidden Services, vielleicht Tor, denke ich, sehr bald sehr interessant wird, und zwar die der elektronischen Identitäten. Vielleicht kurz zum Kontext in meiner Forschungsgruppe, wir beschäftigen uns seit einiger Zeit jetzt damit, den österreichischen Führerschein testweise auf Mobiltelefon zu bringen mit allen Konsequenzen und bauen da jetzt mal einen technischen Prototyp, um die Machbarkeit zu zeigen. Aber das ist mal ein Schritt, dass wir jetzt digitale Identitäten ins Mobiltelefon reinbringen. Das heißt, dass man sich ausweisen kann über das Mobiltelefon statt über die Plastikkarte. Der nächste Schritt, der, glaube ich, einfach passieren wird, und ich möchte das jetzt gar nicht bewerten, ob wir das wollen oder nicht, aber ich sehe das im Kommen, dass wir digitale Identitäten in der Cloud bekommen werden. Dass wir einfach durch die Welt gehen können irgendwann einmal und uns biometrisch authentifizieren, über die Grenze treten, Hotel eingehen oder eben vielleicht auch nur öffentlichen Verkehr nutzen anhand unserer biometrischen Merkmale. Und irgendwo im Internet muss dann unser digitaler Ausweis, unsere digitale Identität liegen, muss kontaktiert werden. Nochmal erwähnt, ich möchte nicht bewerten, ob wir das jetzt wollen oder nicht, sondern ich stelle mal in den Raum, ich glaube, es wird passieren. Und darum sollten wir jetzt darüber diskutieren, wie das passieren sollte. Und mir persönlich wird da ein bisschen unwohl, wenn ich sage, es gibt da vielleicht ein paar wenige große Cloud-Anbieter, Google, Facebook, andere, würden jetzt sofort uns liebend gerne weltweit unsere Identitäten so anbieten, dass wir sie nicht nur für ein Weblogin nutzen bei verschiedenen Webseiten, sondern auch um ein Hotel einzuchecken oder einen öffentlichen Verkehr damit zu bezahlen. Ich persönlich würde mich damit unwohl fühlen. Eine Technologie wie Tor und Hidden Services kann es uns ermöglichen, diese kommenden Entwicklungen auch anonymisiert und privatsphärenschützend zu haben, dass eben nicht jeder Dienst, den ich kommuniziere im digitalen oder im realen Leben, dass nicht jeder dieser Dienste automatisch weiß, wo liegt meine Identität, wo bin ich gerade, wer bin ich, sondern hier eine gewisse Privatsphäre uns auch in, aus meiner Sicht, dieser kommenden Welt noch zu erhalten.
Na, das ist ja ein Sci-Fi-Ausblick, den wir hier bekommen haben. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei und können jeden nur ermuntern, das mal zu installieren, den Tor-Browser, und damit einige Gehversuche zu machen. Vielleicht nicht sofort bei der ersten Webseite, die man ansteuert, oder beim Hidden Service, den man ansteuert, seinen Namen und seine Kreditkarte eingeben. Damit sollte man da wie auch sonst sehr vorsichtig umgehen. Aber Tor zu nutzen, um seine Spuren zu verschleiern und sich mal auf diesen versteckten Diensten im Dark Web umzusehen, das ist nicht so wahnsinnig kompliziert und durchaus interessant. Und wie gesagt, das kann man auch machen, wenn man keine Drogen und keine Waffen kaufen will. Ich glaube, damit müssen wir es belassen. Ich danke ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke vor allen Dingen meinen Gästen, dass sie vorbeigeschaut haben, sich die Zeit genommen haben. René Meierhofer in Österreich, Christian Mier und Theresa Züger hier im Berliner Studio. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Alle Links, von denen wir gesprochen haben, die finden Sie auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin.